Thema meiner Predigt lautet: Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam. Mein Predigttext stammt aus 1. Johannes 2, Vers 1 bis 6, Seite 373 im Neuen Testament. 1. Johannes 2. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünde. Nicht allein aber für die unsere, sondern auch für der ganzen Welt. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibet, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Ich frage euch, hast du, haben wir verstanden, dass der Gehorsam Gottes Wort gegenüber für uns selber der allergrößte Gewinn ist? Hast du verstanden, dass der Zugang zum Segen Gottes direkt mit deinem Gehorsam Gott gegenüber zusammenhängt? Hast du verstanden, dass Gottes Gegenwart, Gottes Nähe in deinem Leben ganz eng mit deinem Gehorsam Gott gegenüber zu tun hat? Jesus will deinen Gehorsam. Warum? Damit dein Leben gelingt. Er ist dein Schöpfer. Er weiß am allerbesten, was dir gut tut oder schadet. Jesus, der in der Bibel als das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes bezeichnet wird, sagt in Johannes 14, Vers 15: Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Klarer kann man es eigentlich nicht sagen, oder? Wenn du Jesus liebst, also wenn du ihn wirklich liebst, dann tu das, was er will. Kennen wir das erste Gebot? 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Jesus hat dieses Gebot extra in Matthäus 22 noch einmal bekräftigt, weil dieses Gebot bis heute für alle Menschen gilt. Denn die Liebe zu Gott, die Ehrfurcht vor Gott, steht über allem, was dir in diesem Leben begegnet. Und diese Liebe zu Gott ist das Beste und das Größte, was du für dich selber tun kannst. Hundertprozentige Hingabe, völlige Unterordnung unter den Willen Gottes ist das, was Gott von dir haben will, weil du überhaupt keine Ahnung vom Leben hast, weil er immer das Beste für dich haben will. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebet, und jetzt kommt es, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. dass sich Gott uns zeigt und offenbart, das wollen wir doch alle. Aber das geht nur, wenn wir zum Gehorsam bereit sind. Gehorsam ist der größte Segen für dich und dein Leben. Jesus wiederholt das in Johannes 14 noch einmal, zwei Verse später. Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Willst du das? Dass Jesus und Gott der Vater in deinem Leben einziehen, wohnen? Willst du täglich die Gegenwart und die Kraft Gottes in deinem Leben erfahren? Hier hat es Jesus versprochen. Denn Jesus sagt, wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was für eine tolle Verheißung, die auf unserem Gehorsam liegt. Aber leider schaffen wir das alle nicht. Denn wir sind von der Sünde, vom Satan verführte Leute. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat von Anfang an Sünde verharmlost. Gottes Gebote werden als Einschränkung deiner Freiheit schlecht gemacht. Sünde wird als Abkürzung zum eigenen Glück verkauft. Das Böse lässt der Satan gut, attraktiv, harmlos aussehen. Falsche Wege werden toleriert, weil man den Preis der Sünde und des eigenen Ungehorsams nicht sehen will. Dabei gibt es nichts Schlimmeres für unser Leben, als dass wir uns vom Satan verführen lassen, weil der Satan uns, sagt die Bibel, jedes Mal anlügt, wenn er den Mund aufmacht. Deshalb sagt Jesus in einem Streitgespräch mit den Pharisäern, die ihn töten wollen, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat, er sagt Folgendes, Johannes 8, Vers 44, er sagt zu den Pharisäern: Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Und jetzt beschreibt er den Teufel, er sagt: Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Satan ist ein Mörder von Anfang. Er will dich umbringen, zerstören, vernichten, in die Hölle bringen. Satan ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er hat nie etwas mit der Wahrheit zu tun. Er kennt die Wahrheit nicht. Er hat kein Interesse an der Wahrheit. Und wenn der Satan den Mund aufmacht, dann macht er immer falsche Versprechungen. Denn Satan ist, hier steht es, ein Lügner und ein Vater derselbigen, der Vater der Lüge. Jedes Hinterfragen der Wahrheit der Bibel kommt vom Satan, der uns anlügt. Zweifel an Gott sind immer Werke Satans. Und das Schlimme ist, wir alle sind vom Satan verführte Leute. Da sagt Johannes nur wenige Verse vor unserem Predigttext. Er sagt in 1. Johannes 1, 8, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, kein Mensch kann sagen, dass er ein guter Mensch ist. Paulus sagt über sich in Römer 7, 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Haben wir gehört, Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. In uns wohnt nichts Gutes. Nichts ist einfach nichts. So sieht Gott dich und mich. Und wenn du dich selber und Gott anlügst, dann sagst du, ich bin ganz in Ordnung. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich bin ein guter Mensch. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein als so ein Denken. Wer seine Sünde nicht ernst nimmt, sie klein macht, der ist ein Lügner. Wer seine Sünde unter den Tisch kehrt, der verführt sich selber. Noch schlimmer, er riskiert, dass er in die Hölle kommt, weil er glaubt, ohne Vergebung auszukommen. Das ist die ultimative Strafe Gottes. Wer seine Sünde verdrängt, ist vom Satan verführt und irregeleitet. Sünde bleibt Sünde und Sünde muss vor Gott in Ordnung gebracht werden. Und das passiert nicht von selber. Das braucht immer deine persönliche Buße und Umkehr. Deshalb steht in 1. Johannes 1, 9, vor unserem Text ist es, so wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn ich die Wahrheit meiner Sünde erkenne und verstehe, dass ich vor Gott verloren bin, dann beuge ich meine Knie und bitte Jesus um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Hier steht, so wir aber unsere Sünde bekennen. Es geht um deine ganz persönliche Sünde, die du vor Gott bekennen, in Ordnung bringen musst. Deshalb sage Jesus so konkret wie möglich, was du falsch gemacht hast. Nenne Jesus im Gebet deine bösen Taten, deine schlimmen Sünden, damit du frei wirst. Und wenn du deine Sünde vor Jesus bekennst, dann vergibt er sie dir auch. Er tut das immer, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Jesus tat das nicht nur, weil er voller Liebe und Barmherzigkeit ist, sondern Jesus tut das, weil er, so wie es hier steht, treu und gerecht ist. Er kann nicht anders, als deine ehrliche Bitte um Vergebung zu erhören, denn das Blut Jesu war so teuer, dass auch deine furchtbare Sünde getilgt wird. Jesus wird niemals die Kraft seines Blutes leugnen und dir deshalb nicht vergeben. Es gibt nichts Teureres, nichts Kräftigeres als das Blut Jesu Christi, das alle unsere Schuld und Sünde tilgt und wegnimmt. Das Bekennen meiner Sünde vor Jesus ist in der Tat ein sehr wichtiger Vorgang. Die meisten Menschen bekommen das, kriegen das nicht hin, weil sie stolz und arrogant sind. Das Bekennen meiner Sünde ist der Größe meiner Sünde immer angemessen. Wer Sünde bekennt, beim Namen nennt, der sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Der hat verstanden, dass er Vergebung braucht. Wir brauchen sie alle. Wer Sünde ehrlich bekennt, der erfährt, das ist das Wunderbare, die heilende und wohltuende Kraft der Vergebung. So hat das David erlebt. Psalm 32, 1 bis 2. Er ruft hinaus, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. David freut sich, er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedecket ist. Denn Vergebung macht Leib und Seele gesund. Tatsächlich, Vergebung schafft das, was kein Psychologe, kein noch so guter Ratgeber dir geben kann. Vergebung durch das Blut Jesu wäscht alle Folgen meiner Sünde für immer weg. Vergebung durch das Blut Jesu macht aus uns neue Menschen. Vergebung Jesu macht wirklich rein von aller Sünde, ohne Rückstände, ohne Langzeitfolgen. Er nimmt alles weg. Die Vergebung Jesu lässt sich noch einmal ganz von vorne anfangen. Wer das nicht erlebt hat, versteht nicht, wie befreiend, wie heilsam die Vergebung Jesu ist. Deshalb ermutigen wir jeden, dass er sich vor Gott demütigt und über seiner Sünde Buße tut und Jesus annimmt. Deshalb hat Jesus, als er angefangen hat zu predigen, Folgendes gesagt, Markus 1, 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft von Jesus. Wer zu Jesus gehören will, der muss über seiner Sünde Buße tun und an Jesus im Glauben als seinen Herrn, als seinen Heiland annehmen. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Eigene fromme Leistung bringt dich niemals in den Himmel. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Deshalb sagt Jesaja 64, Vers 6, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig, wie ein schmutziges Kleid. Unsere eigene Gerechtigkeit bringt dich niemals in den Himmel. Sie ist schmutzig, sündig, voller Stolz und Hochmut. Deine eigene Gerechtigkeit wird der allmächtige Gott niemals akzeptieren. Aber deine Umkehr zu Gott ist nur der erste Schritt. Es ist der wichtigste Schritt, weil er der Anfang deines Lebens mit Jesus ist. Es ist der wichtigste Schritt, weil er dich in den Himmel bringt, weil er dich aus der Hölle errettet. Es ist der wichtigste Schritt, weil alle Christen bei der Bekehrung mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Wir finden das in Epheser 1, 13 bis 14. Aber den ganzen Segen eines Lebens mit Jesus erleben wir es dann, wenn wir würdig bereit sind, Jesus nachzufolgen, der Sünde zu fliehen. Davon redet unser heutiger Text. Mein erster Punkt, fliehe der Sünde und lebe täglich aus der Vergebung Jesu. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Johannes beginnt mit meine Kindlein. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind Kinder Gottes. Und dann sagt er, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Damit macht Johannes klar, dass wir als Christen nicht sündigen müssen. Die Wahrheit ist, dass kein Gläubiger ohne Sünde ist. Aber weil wir Jesus haben, deshalb müssen wir nicht sündigen. Jesus hat die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen. Er hat mit seinem vergossenen Blut die Macht der Sünde in unserem Leben besiegt. Und hier fordert uns Johannes auf, dass wir keine Sünde in unserem Leben dulden, weil das der größte Segen für uns selber ist. Nur der Satan redet uns ein, dass wir mit der Sünde in unserem Leben sehr gut leben können. Aber hören wir, wie unendlich groß der Segen ist, wenn wir das nicht zulassen, dass die Sünde in unserem Leben herrscht. Dazu will uns Johannes ermutigen. Die Erlösung aus der Macht der Sünde ist von unfassbarem Wert für uns selber. 1. Thessaloniker 5, 23 bis 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt der Seele und Leib müsse behalten werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, welcher wird's auch tun. Das hätte ich gerne, dass der Gott des Friedens mich durch und durch heiligt und dass der Geist, Seele und Leib unsträflich, ohne Tadel in Jesus bewahrt bleiben. 1. Thessaloniker 2,10: Des seid ihr Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und unsträflich wir bei euch, die ihr gläubig waret, gewesen sind. Aus diesem Vers wird klar, dass es in der Kraft Jesu möglich sein muss, dass wir heilig, gerecht, unsträflich und ohne Tadel in dieser Welt leben können, sonst würde das nicht hier stehen. Der Fluch und die Knechtschaft der Sünde müssen uns nicht mehr beherrschen. Wir können durch die tägliche Beschäftigung mit Bibellesen und Gebet vom Geist Gottes zu völlig anderen Menschen werden. Und das bringt einen unfassbar großen Frieden und eine Freude im Herrn in unser Leben, um das uns alle Menschen, die um uns herum ohne Jesus leben, beneiden müssen. Wer ohne Jesus heilig, gerecht, unsträflich und ohne Tadel in dieser Welt leben will, der quält sich ohne Ende. Wer mit Jesus heilig, gerecht, unsträflich und ohne Tadel in dieser Welt leben will, der freut sich ohne Ende, weil er durch die Kraft Jesu nicht mehr sündigen will und nicht mehr sündigen muss. Das ist der große Unterschied. Das macht Jesus in uns, wenn wir ihm Raum geben. Jesus hat nicht nur die Sündenschuld bezahlt, er hat auch die Sündenmacht ein für alle Mal besiegt. Jesus hat durch seinen Tod und Auferstehung ein siegreiches, unvergängliches und ewiges Leben ans Licht gebracht. Die Erlösung aus der Macht der Sünde ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Das ist das Größte. 1. Johannes 1, 18 bis 19: Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid von eurem eitlen Wandel, also stolzen Wandel nach väterlicher Weise, so wie das unsere Vorfahren auch gemacht haben, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Sklaven der Sünde sind alle Menschen, die diese gewaltige Erlösung durch das Blut Jesu nicht angenommen haben. Befreit von der Macht der Sünde sind alle Menschen, die wirklich Buße getan haben und gerne an Jesus und seinem Wort bleiben wollen. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir nie völlig frei von der Sünde werden. Wir bleiben immer auf dieser Erde schwache und angefochtene Leute. Davon redet Paulus, Römer 7, 18. Er sagt: Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Deshalb lesen wir im zweiten Teil von 1. Johannes 2, 1: Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Das wäre blanker Hochmut und Stolz, wenn wir behaupten würden, dass wir nicht mehr sündigen können. Denken wir an den Ehebruch von David oder die Verleugnung Jesu durch Petrus. Ja, wir können sündigen und fallen. Aber die Frage ist, was tun wir dann? Dann bleiben wir nicht in unserem Versagen und Elend liegen, sondern wir stehen auf und fliehen zu Jesus, der alle Schuld und Sünde bezahlt hat, bereits bezahlt hat. Jesus ist unser Fürsprecher. Er stellt sich vor uns, trotz unserer Sünde. Er ist unser Anwalt, der jeden Prozess gewinnt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er sorgt, dass keine Sünde an uns hängen bleibt. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, sagt die Bibel. Und der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt, nimmt sich unserer Schwachheit an. Er hilft uns auf, wenn wir versagt haben. Und das macht er 100.000 Mal. Und Jesus Christus ist gerecht. Er hat uns gerecht gemacht. Wunderbar. Durch seinen Tod am Kreuz. Jesaja 53, Vers 5. Vor 2700 Jahren geschrieben. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, nicht auf uns, auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergebung heilt deine Seele. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott, völlige Vergebung, Heilung, ewiges Leben im Himmel. Er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Deshalb kommen wir in den Himmel, trotz aller Schuld und Sünde, die wir auf uns geladen haben. Wir sind sein Eigentum. Niemand kann uns aus der Hand Jesu reißen. Wir gehören ihm. Mein zweiter Punkt, Jesus allein gibt allen Menschen Vergebung. 1. Johannes 2, Vers 2, und derselbige, Jesus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist die Versöhnung für unsere Sünde. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Wer Jesus als seinen Herrn und Heiland und dem Glauben annimmt und Buße tut, der wird ein Kind Gottes, der bekommt ewiges Leben. Was bei der Bekehrung eines Menschen passiert, können wir nie hoch genug einschätzen. Wenn ein Sünder Jesus als seinen Retter annimmt, dann ist das der absolute Höhepunkt seines irdischen Wohlstands. Gottes freies Geschenk der Erlösung in Jesus ist der größte Gewinn deines Lebens. Du wirst nie einen größeren Gewinn machen, weil dieser Gewinn dir völlige Vergebung und eine ewige Heimat im Himmel schenkt. Deshalb ist das mit Abstand der schlimmste Fehler, den ein Mensch machen kann, wenn er die Erlösung durch Jesus verschiebt, unterschätzt, unterbewertet, falsch darstellt oder ablehnt. Das wünschen wir keinem Menschen. Nur in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Und dann sagt Jesus in 1. Johannes 2, 2. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist nicht nur für unsere Sünde gestorben. Nein, Jesus ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Das lesen wir auch in 1. Timotheus 2, 3 bis 4. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott, unserem Heilande, welcher will, was will er? Dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus starb für die Sünde der ganzen Welt. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen Buße tun und Jesus finden. Wer behauptet, dass Jesus nur die Erwählten retten will oder nur die Guten oder nur die Mitglieder einer bestimmten Kirche, ist ein Werkzeug des Teufels. Das steht nirgendwo in der Bibel. Das Gegenteil steht hier. Gott, der Allmächtige, will alle Menschen retten. Und er will uns dazu gebrauchen, dass wir diese Botschaft weitergeben. Und Menschen bitten, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Denn wir alle brauchen Vergebung unserer Schuld und Sünde. Auch unsere Familien, auch unsere Verwandten, auch unsere Freunde. Damit sie nicht in der Hölle verloren gehen. Und dann mein dritter Punkt, vollkommene Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam. 1. Johannes 2, Vers 3. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, was das größte Gebot ist, da sagte er in Matthäus 22, 37 bis 40, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, das erste Gebot. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hange das ganze Gesetz und die Propheten. Alles beginnt mit deiner Liebe zu Gott. Und wenn die Liebe zu Gott klar ist, dann hat das automatisch Auswirkungen auf die Liebe zu deinem Nächsten. Leider haben wir mit der Liebe zu Gott bereits die größten Probleme. Das ist wirklich so. Denn für das, was du liebst, ist dir kein Geld, keine Zeit, kein Aufwand zu hoch. Jesus sagt hier, und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Wer Jesus und seine Liebe kennt, verstanden hat, der gibt alles für ihn. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er starb, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Mehr Liebe hatte niemand zu dir als Jesus, der sein Blut für dich vergossen hat. Deshalb ist Jesus und sein Wort das Wichtigste für uns. Weil wir Jesus und seine Liebe zu uns kennen, deshalb folgen wir ihm gerne. Deshalb stellen wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung. 1. Johannes 2, 4, wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in solchem ist keine Wahrheit. Du kannst viel von Jesus reden und nicht tun. So viele brauchen Jesus nur, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Das funktioniert nicht. Wer sagt, dass er zu Jesus gehört und ihm nicht den ersten Platz gibt, der ist ein Lügner. Dein Geldbeutel, dein Terminkalender zeigen überdeutlich, ob deine Liebe zu Jesus echt oder verlogen ist. 1. Johannes 2, 5, wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das Wort Gottes ist die ewig gültige Wahrheit. In Johannes 1 wird Jesus selber als das Wort bezeichnet. Wir lieben Jesus, wir lieben das Wort, wir verehren das Wort, wir halten das Wort. Jesus ist das Wort. Was Jesus uns in seinem Wort zu sagen hat, steht über allen menschlichen Überlegungen, allen Traditionen, allen Religionen, allen Kirchen. Gottes Wort, sagt die Bibel, ist Wahrheit und Leben. Und wer sich täglich mit Gottes Wort beschäftigt, Er bemüht es, sich am Wort Gottes zu orientieren. In dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Du kannst viel von der Liebe Gottes reden. Wenn du die Bibel nicht liest und nicht kennst, dann hast du die Liebe Gottes doch gar nicht verstanden. Nur wer Gottes Wort kennt und hält, der hat die Liebe Gottes verstanden. In dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Deshalb lese täglich so viel du kannst in der Bibel. Wirklich, es wird dein ganzes Denken, vor allem deine Liebe zu Gott, völlig verändern. Und dann mein vierter und letzter Punkt, folge dem Beispiel Jesu, 1. Johannes 2,6. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Jesus fordert uns auf, dass wir in Jesus bleiben. So leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus sagt in Johannes 15,4, bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibet denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Wie bleibe ich in Jesus? Kein Tag ohne Bibellesen und Gebet. Kein Leben ohne deine Gemeinde, die Braut Christi, die Jesus wollte. Habe Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, folge gemeinsam Jesus nach. Wenn du geistlich gesund bleiben möchtest, wenn die Freude am Herrn deine Stärke sein soll, wenn du Leiden und Sorgen in dieser Welt Jesus überlassen willst, wenn du Gnade und Liebe zu Jesus haben willst, lebe keinen Tag ohne Jesus, keinen Tag ohne Gemeinschaft mit Jesus. Steh auf, schlag deine Bibel auf, auch wenn du schwach bist. Wir kämpfen alle damit. Es liegt ein großer Segen darauf. Wenn du geistlich gesund bleiben möchtest, wenn die Freude am Herrn deine Stärke ist, dann lies die Bibel. In Jesus zu bleiben, ist das Fundament maximaler Zufriedenheit. Denn wer an Jesus bleibt, steht hier in Johannes 15, bringt viel Frucht. Das geht von selber. Wer an Jesus bleibt, wird zur Hilfe, zum Segen für andere Menschen. Wer an Jesus bleibt, erfährt Gottes Kraft und Hilfe, auch in Not und Anfechtung. Und lesen wir noch zum Schluss, Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus Abendmahl zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gegensatz zwischen Licht und Finsternis ist gewaltig. Wer in der Finsternis lebt, der bleibt ohne Vergebung unter der Herrschaft Satans. Wer Jesus nachfolgt, der hat das Licht der Welt und das ist Jesus selber. Jesus zu haben, Jesus zu kennen, ist der größte Reichtum, den ein Mensch auf dieser Erde haben kann. Jesus, der allmächtige Gott, bleibt immer bei uns. Er steht immer zu uns. Er trägt uns durch alle Höhen und Tiefen. Er bringt uns ganz sicher in den Himmel. Er liebt uns, egal was wir durchmachen. Er ist ganz eng mit uns verbunden durch seinen Geist. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Die anderen haben es nicht. Deshalb wünschen wir uns, dass viele Menschen Jesus finden. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen, für dein Wort. Lehre uns, dir gehorsam zu sein, das zu tun, was du möchtest. Wir wissen, es ist das Beste für uns. Du liebst uns. Das hast du mehr als bewiesen durch deinen Tod am Kreuz. Sei Lob und Dank dafür, Herr Jesus. Amen.